Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
So, Freunde, kurzer Aufklärungsunterricht an dieser Stelle. Auch wenn viele von euch eine Stunde Film als Podcast hören, weiß ich schon, läuft diese Sendung ja bekanntlich immer zuerst jeden Dienstagabend zwischen 20 und 21 Uhr live in Deutschlandfunk Nova. Das ist 2 Tage vor den Kinodonnerstagen in Deutschland. Und trotzdem gibt es Filmverleihe, die geradezu lächerliche Sperrfristen ausrufen. Wie zum Beispiel so eine Sperrfrist Dienstagabend 23.59 Uhr. Das heißt, noch ziemlich genau knapp 4 Stunden von jetzt angerechnet ist es allen Filmjournalisten weltweit untersagt, eine ausführliche Kritik zum neuen Marvel-Blockbuster The Avengers Infinity War Teil 1 zu veröffentlichen, und zwar ganz egal welches Medium. Da könnte ich mich jetzt elegisch drüber aufregen, habe ich aber alles schon hinter mir, mache ich jetzt nicht mehr. Können wir uns wirklich alle bei den Pissern bedanken, die letzten Jahre nichts Besseres zu tun hatten, als wirklich ätzende Spoiler rauszuhauen von solchen Filmen? Also danke, so-called Influencer fürs Vollidiotensein. Wegen denen werden die Filme auch uns gelernten Journalisten erst ultra knapp vorm Kinostart gezeigt, und wegen denen gibt es dann immer wieder solche Sperrfristen. Die Russo-Brüder, die Regie geführt haben, haben sogar ein Statement veröffentlicht, gerade erst nachdem jeder Avengers-Fan das Internet meiden soll, bis er selbst im Kino war, weil man schon davon ausgeht, dass wieder massenhaft anonym irgendwelche Spoiler rausgeblasen werden von Menschen, die den Film halt schon gesehen haben. Insofern gibt's von mir heute nichts zu Infinity War Teil 1, sondern erst Donnerstagmorgen in Hielscher oder Hase. Wer da von euch reingehen will, macht das ja sowieso und guckt sich das bunte Marvel-Wimmelbild aus 22 Superhelden eh schon vorher an. Wir machen es heute Abend anders. Wir sprechen mit Letitia Wright. Die 24-jährige Britin spielt die Schwester von Superheld Black Panther. Ist auch im neuen Film wieder drin. Und Anna Wollner hat sie in London getroffen. Darüber dürfen wir reden. Eine tolle junge Frau, die in Sachen Fame gerade ziemlich durch die Decke geht und dabei offenbar völlig geerdet bleibt. Und ich freue mich wirklich wie Bolle auf einen super Gast heute Abend. Samuel Koch ist hier. Ab Donnerstag im Kino in seiner ersten Spielfilm-Hauptrolle in Draußen in meinem Kopf zu sehen. Wir sprechen übers Filmedrehen im Rollstuhl und natürlich überhaupt über sein Leben seit seinem tragisch berühmten Unfall in Wetten, dass vor gut 7 Jahren. Für all das Vorhang auf und Bühne frei. Schön, dass ihr da seid.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Gut, ich gebe zu, bei all den vielen männlichen Superhelden der Avengers verliert man zum einen ja schon gerne mal die Übersicht und zum anderen die wichtigen Frauen der Reihe aus den Augen. Dabei sind die oft wirklich viel cooler als ihre männlichen Kollegen. Denkt man beispielsweise an Scarlett Johansson, aka Black Widow, oder an Elizabeth Olsen, aka Scarlet Witch. Und eine weitere, die jetzt seit ein paar Monaten das MCU, das Marvel Cinematic Universe, rockt, ist Letitia Wright. Kennt ihr als Black Panthers kleine Schwester Shuri? Das ist die, die dem Panther im Film gerne mal souverän die Show stiehlt. Wright ist natürlich jetzt auch in Infinity War dabei, aber weil wir über den Film noch nicht reden dürfen, habt ihr eben gerade gehört. Warum das so ist, reden wir doch einfach lieber über sie. Oder noch viel besser mit ihr, denn Anna Wollner hat Miss Wright in London zum Interview getroffen.
How do you say hello?
Hallo, yes. Oh, guten Tag.
Guten Tag. I like that.
Was für ein paar Wochen. Anfang Februar haben Letitia Wright und ich uns schon einmal getroffen. Gleiches Hotel, gleiches Universum, das MCU. Nur noch vor dem sämtliche Rekorde brechenden Filmstart von Black Panther. Jetzt, das kann man wohl so sagen, hat sich das Leben der 24-jährigen guyanisch-britischen Schauspielerin schlagartig geändert.
It's been really, really good. I've kind of stayed indoors. Because it's just been crazy. Going outdoors is not the same anymore. But it's been really good to see everybody, you know, majority of the people really love the film and supporting it and artwork. Oh my god, every time I go on Instagram, there's a new artwork being done.
Wenn sie die ganze Fankunst ausdrucken und aufhängen wollte, bräuchte sie mittlerweile sicher eine Lagerhalle dafür. Das wäre aber auch ein bisschen übertrieben. Denn mit ihrer Rolle in Black Panther als Schwester, vor allem aber als ständig neue Gadgets erfindender Technikguru des Panthers, ist sie mehr oder weniger über Nacht zum Vorbild für Millionen von weiblichen Teenagern geworden. Auch wenn sie selbst mit dem Begriff des Vorbilds ein kleines Problem hat.
I don't want to say a role model. I'm a human being who's also prone to mistakes. So it's like I don't want anyone to say, man, this is the example of what I'm going to do and be. Mm-hmm. And if I mess up, they're going to be like, you're not a nice person, you're mean. You know what I mean? So I would rather be of inspiration. Because inspiration mm-hmm. allows you to take that positive aspect of that person's life. The pressure on them to be perfect. To be the perfect role model. I wouldn't say I'm a role model, I'm just a young girl that's chasing her dreams.
Oh Mann, White ist nicht nur super sympathisch, sondern auch noch demütig und erinnert sich genau an den Moment, an dem sie beschlossen hat, Schauspielerin zu werden.
It was a summer, I was 15. I didn't have any friends. And I didn't have friends that wanted to hang out with me back then. I would just stay inside and watch movies. And I watched a pirate copy of Akeel and the Bee, and I was like, that's it, I'm gonna do, that's what I wanna do. That's it, that summer, that day, that summer changed my whole life.
Eine Schauspielerin, die sich traut, zuzugeben, dass sie im Netz eine Raubkopie eines Filmes geguckt hat. Mutig. Danach musste sie dann erstmal googeln, wie man das überhaupt wird. Schauspielerin. Hat Kurse besucht und ist dran geblieben. Denn Durchhaltevermögen war neben ihrem Talent für ihre Karriere das Wichtigste.
It was definitely a journey of patience. And a journey of understanding that to have a career of longevity, you have to take your time and you have to love it for the craft. And you cannot chase fame or chase anything else other than just the love of it. And that's what kept me. It kept me when I had disappointing moments. Moments of not getting that job I really wanted.
Dabei, und das zeichnet White genauso aus wie ihren Charme und ihr Talent, war und ist sie auch immer ehrlich. Vor allem, wenn es um die Tiefen ihres Lebens geht. Vor ein paar Jahren war die 24-Jährige schwer depressiv, wollte alles an den Nagel hängen und spricht heute ganz offen darüber. Vor allem, um anderen zu helfen.
When I was going through those difficult moments in my life, I knew that I was very secretive about what was going on in my mind. Like the torment that was going on in my mind and the sadness that was inside, and I would smile at everyone and say everything's okay, and nothing was okay. The reason why I'm open about it is because I'm totally different now. Someone out there is going through what I went through and they're silent about it and they're not coming forward to talk about it, because I didn't do that. I had to battle with it quite a while until I was fed up of it. I was like, this needs to stop. Someone's not opening up about it, and if they read my interview of how I was able to make it through and have genuine happiness, peace in my spirit, I'm gonna talk about it, because that person is looking for it.
Wer jetzt noch immer nicht spontan verliebt in Letizia White ist, dem kann ich auch nicht mehr helfen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wenn wir mal alle so über das Schlimmste nachdenken, was uns in Sachen Unfall oder Verletzung passieren kann, dann sagen viele von uns, ohne zu zögern, querschnittgelähmt sein. An den Rollstuhl gefesselt, kommt gerne mal plakativ als nächstes hinterher, Arme und Beine nicht mehr oder nur noch extrem eingeschränkt bewegen zu können. So geht es im Film Draußen in meinem Kopf sowohl der erfundenen Figur Sven als auch dessen Darsteller Samuel Koch. Und das macht die Konstellation in diesem Film natürlich nochmal extra spannend. Sven, die Filmfigur, hat eine Form von Muskelschwund, ist völlig bewegungsunfähig, liegt nur noch in seinem Krankenbett im Zimmer eines Pflegeheims rum und geht allen mit seinem maximal düsteren Zynismus und seiner Misanthropie auf den Sack, hört den ganzen Tag ultradüstere Bach-Sonaten über den Tod und das Sterben und ist schon sehr leidensverliebt. Sein Darsteller, Samuel Koch, hatte vor etwas mehr als 7 Jahren den vermutlich tragischsten Unfall in der Geschichte des deutschen Fernsehens, als er sich bei diesem Stunt mit Sprungfedern, Salti über fahrende Autos zu machen, in Wetten, dass die Wirbelsäule gebrochen hat. Als ehemaliger Turner und körperlich wirklich super fitter Typ hat er in den folgenden Jahren eine beeindruckende Reha hingelegt und sitzt zwar im Rollstuhl, kann aber, im Gegenteil zu Sven, seine Arme immerhin eingeschränkt bewegen. Was viele nicht wissen, schon damals, als der Unfall passiert ist, mit 23, war Samuel schon Schauspielschüler. Diese Ausbildung hat er trotz seiner Behinderung dann beendet und in den vergangenen Jahren schon in einigen Serien, Fernsehfilmen und vor allem Produktionen an seinem Stammtheater in Darmstadt gespielt. Und das hier ist jetzt seine erste Kinohauptrolle. Zwei Typen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Samuel Koch, der ultra nette, lustige, positive, ackernde Schauspieler, spielt Sven, der sich seinem Schicksal in diesem Heim ergeben hat und eigentlich nur noch auf den Tod wartet. Bis eines Tages der junge Zivi Christoph reinschneit und auf einen menschlichen Eisblock trifft.
Wieso bist du eigentlich hier?
Ich mache immer ein freiwilliges Soziales.
Wirklich?
Ja.
Und warum?
Weil ich gern helfen möchte.
Ich brauche keine Hilfe.
Aber du bist doch krank.
Ich habe eine Krankheit. Aber ich bin nicht krank, das ist ein Unterschied.
Wahnsinnig freundlicher Empfang von Sven, aber Christoph denkt sich vermutlich irgendwie, er könnte ja vielleicht aus seiner und Svens Situation so eine Art ziemlich beste Freunde Teil 2 machen und fängt an, sich an dem menschenverachtenden Sven abzuarbeiten wie ein Irrer. Drei Dinge an diesem Film, die mich sehr beeindruckt haben. Zum einen die beiden Hauptdarsteller, also dass dort der Ex-Wetten-Das-Kandidat Samuel Koch im Bett liegt. Das hat man nach 2 Minuten vergessen und sieht nur noch einen in seiner ganzen Reduktion wahnsinnig akzentuierten Schauspieler seiner Passion nachgehen. Riesenkompliment an Samuel Koch, diesen unbeweglichen, engstirnigen, zynischen Sven so dynamisch darzustellen, ihm sämtliche Facetten, die er braucht, eigentlich nur mit Stimme und Mimik zu geben. Dazu der gerade mal 22-jährige Nils Hohenhöfel als Zivi Christoph, ein super Sidekick mit ganz viel Verantwortung im Zusammenspiel der beiden Figuren, gerade in den wirklich heftigen körperlichen Szenen, die die beiden auch miteinander haben.
Weißt du, ich könnte dich einfach hochheben und raustragen und du könntest nichts dagegen tun.
Und würdest du das machen, auch wenn ich es nicht will?
Na, ich könnte es.
Das draußen ist in meinem Kopf. Ich habe alles in meinem Kopf.
Beide Jungs super und als drittes dazu Drehbuchautorin und Regisseurin Eibe Marleen Krebs, die es schafft, einen mit den zwei Jungs echt in diesem Raum gefangen zu halten, in dem der ganze Film spielt. Und das wird weder langweilig noch irgendwie nervig redundant. Es ist einfach Svens Welt, in der er lebt, in der sein ganzes Leben jetzt spielt. Und es gibt ja auch für ihn einen Grund, warum er aus diesen 4 Wänden nicht raus will. Der kommt nach und nach zum Vorschein. Ein wirklich irres Kammertheaterstück, das die Regisseurin da gezaubert hat, das einen ab der ersten Minute packt und bis zum Schluss nach gut 1,5 Stunden nicht mehr loslässt. Das Geheimnis dahinter heißt wirklich Nähe. Nähe durch Nachfühlbarkeit, was die beiden Hauptfiguren angeht und dazu optische Nähe auch durch die tolle Kamerafrau Judith Kaufmann, die immer ganz nah an allen Figuren im Film dran ist. Man muss ihn jetzt sicherlich nicht auf einer gigantischen Multiplex-Leinwand sehen, dafür ist er auch viel zu mikrokosmosmäßig, aber kinotauglich ist er ohne Frage. Draußen in meinem Kopf könnt ihr ab Donnerstag gucken und Hauptdarsteller Samuel Koch fahren wir gleich in 1 Stunde Film besuchen.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Film.
Unterwegs in Berlin-Kreuzberg. Wir sind zu Besuch bei Edition Salzgeber mit dem versprochenen Hauptdarsteller des Films Draußen in meinem Kopf. Hallo Samuel.
Guten Tag.
Sag mal, gleich die allererste Szene des Films hat ja was sehr Entlarvendes. Du liegst in diesem Bett und dann kommt diese Mücke, dieses kleine, nicht mal 1 Gramm schwere Tier und du liegst da in deiner Machtlosigkeit. Was hast du über diese erste Szene des Films gedacht, als du das Drehbuch gelesen hast, dass die sozusagen gleich auf den Punkt bringt, wo uns dieser Film hinführen wird?
Dazu sollte ich wahrscheinlich erwähnen, dass das Drehbuch in einem dynamischen Prozess entstanden ist, auch in Kooperation mit Input, den ich geben durfte, sowie die Autorin, die auch gleichzeitig die Regisseurin ist. Und somit stand diese Szene, glaube ich, gar nicht als Anfang des Films fest. Das wurde jetzt im recht späten Zeitpunkt etabliert. Oder manchmal wird sowas ja auch erst im Schnitt entschieden, in der Postproduktion, was man jetzt wohin setzen kann, noch rückwirkend. Und ja, wie du es richtig sagst, die Szene beschreibt, glaube ich, ziemlich schnell, und einfach die Situation und bedarf dann gar nicht mehr vieler Worte oder Illustrationen, um den Zuschauer abzuholen.
Schauspieler aus berechtigten Gründen mögen das oft nicht besonders gerne, wenn Parallelen zur Filmfigur gezogen werden, weil die berechtigte Entgegnung einfach oft ist: Herrgott, ich spiele diese Rolle ja nur. So, inwiefern musstest du dir allerdings bei diesem Film im Vorfeld schon klar machen, dass Parallelen gezogen werden würden?
Darüber habe ich mir natürlich im Vorhinein und auch vielleicht währenddessen und jetzt spätestens in diesem Gespräch Gedanken gemacht und habe ein bisschen gehadert und gezögert, auch dieses Angebot anzunehmen, nachdem ich da gecastet wurde und sich die Regisseurin für mich entschieden hatte. Habe dann aber festgestellt, dass diese Rolle beziehungsweise vor allem der Charakter dieser Rolle überhaupt gar nichts mit mir zu tun hat. Auch selbst die physischen Begleiterscheinungen, die jetzt ich mit mir rumtrage oder auch die Rolle des Svens, nur bedingt was mit mir privat auch zu tun. Und dann habe ich so die Reize und vor allem die Herausforderungen schnell erkannt, die das ganze Spiel und auch der Film mit sich bringen wird. Da ist viel, viel Stoff drin, natürlich die Beschäftigung mit dem Tod. Da ist diese skurrile Freundschaft, die erstmal noch lange gar keine ist und dann ihre Vorzüge zeigt, aber auch gerade in der Beschäftigung mit meiner Rolle, was bedeutet es für jemanden, der nichts mehr zu verlieren hat, der weise ist, der keine Eltern hat und seine Wünsche und Bedürfnisse durchzusetzen, auch auf gewaltsame Art und Weise durchzusetzen, aber eben mit der Einschränkung, sie nicht auf physische Art und Weise durchzusetzen, sondern nur auf psychische, manipulative bzw. verbale und das und noch viel mehr, hat mich dann dazu bewogen, neben der tollen Kamerafrau, die den Film abgelichtet hat sozusagen, das zu machen.
Wie viel Verständnis hast du für Sven in seiner Situation, so zu agieren, so zu sein, wie er ist?
Also ich muss natürlich einen gewissen Grad an Verständnis mitbringen, auch für mich persönlich, um überhaupt die Rolle füllen zu können, auch emotional füllen zu können. Natürlich stand da zunächst mal die intellektuelle oder, sage ich so, psychologische Durchdringung dieses Charakters. Und dann habe ich natürlich Menschen getroffen, die ähnliche Diagnose haben wie er. Habe auch Heime besucht und mit Menschen gesprochen, deren Leben ziemlich zielstrebig auf den Tod zugeht. Und habe gemerkt, es ist eigentlich fast unmöglich, mich in Gänze in diesen Menschen hineinzuversetzen. Ich kann es immer nur probieren, ihn zu spielen und ihn auch mit meinen ganz eigenen Emotionen dann anzureichern. Also für mich wäre das nichts, so in einem Raum zu leben. Gerade wenn mir Leute anbieten, komm, ich nehme dich mit zum Konzert, komm, wir gehen raus, komm, ich zeig dir die Welt und es schneit und es ist schön und die Sonne scheint und es ist schön. Dann zu sagen, nein, ich bleib hier drin, das draußen ist in meinem Kopf, kann ich für mich privat nicht nachvollziehen, aber für ihn scheint das wohl die Lösung zu sein. Und ich habe auch Menschen getroffen, die, beziehungsweise von Menschen gehört, die sich dafür entschieden haben, mit der Argumentation, alles, was sie mit draußen in Verbindung bringt oder alles, was sie draußen sehen, bringt sie mit ihrem Unvermögen in Verbindung. Und das respektiere ich total und das kann ich verstehen.
Wie sind die Kollegen am Set mit dir umgegangen? War das von Tag 1 an alles total easy oder gab es da die ein oder andere Hürde zu nehmen?
Also ich für meinen Teil kann mich jetzt an keine markanten Hürden erinnern. Am Set waren wir, wie gesagt, in diesem einen Raum für über 20 Tage quasi eingesperrt mit dem großen Filmteam. Das kann natürlich zu Spannungen und Reibungen führen, hat es zu einem gewissen Grad auch, aber überwiegend hat sich eigentlich der positive Effekt eingestellt, dass wir eine tolle familiäre Stimmung hatten und so hatten wir eigentlich, würde ich behaupten, soweit ich es in Erinnerung habe, haben wir viel mehr gelacht und viel mehr Spaß miteinander gehabt, als dass jetzt die Trauer des Inhalts in dem Film überhand genommen hätte, was ja auch nicht durchweg so ist. Das bleibt vielleicht gegen Schluss etwas hängen, aber es geht ja durchaus auch heiter und lustig zu, falls du dich erinnerst.
Vor allem würde ich gerne nochmal deinen Filmpartner ansprechen, Nils Hohenhöfel, der Christoph spielt. Ihr habt da eine ganz tolle Verbindung zueinander, die sich absolut überträgt. Wie war das mit ihm? Ich meine, ihr habt ja auch einige wirklich physische Szenen miteinander, also musstet euch da auch körperlich sehr nahe kommen. Habt ihr da einen Moment für gebraucht? Wie seid ihr da rangegangen?
Nun gut, als Schauspieler bzw. als Schauspielstudent, er hat in Leipzig studiert, ich in Hannover, wird man recht früh damit konfrontiert, alle möglichen Bewegungs- und Berührungsängste abzulegen. Und das ist ja auch ein sehr körperliches Studium zwischenzeitlich. Und wir haben uns zu einer Probenwoche getroffen, beziehungsweise wir haben, nachdem ich gecastet wurde, war ich zu seinem Casting eingeladen, um zu schauen, ob es da knistert oder nicht. Also einfach, ob die Chemie stimmt zwischen uns. Und dann haben wir uns getroffen für eine Probewoche in Hamburg und einige Szenen so angedeutet, schon mal durchdacht. Und dann, er spielt aktuell in Köln am Theater, ich in Darmstadt, habe ich ihn in Köln besucht und wir haben mal ein bisschen, sind die Szenen zunächst inhaltlich, textlich, intellektuell, wie auch immer, durchgegangen. Er hat mich in Darmstadt besucht und so ist dann natürlich so ein Vertrauensgefüge entstanden, was uns, glaube ich, zugute kam, unsere Vorbereitung, dann auch für die Dreharbeiten.
Samuel, der Wetten, das Unfall ist jetzt über 7 Jahre her und was viele Leute nicht wissen, ist, dass du schon vor diesem Unfall angefangen hattest, Schauspiel zu studieren.
Ja, das ist richtig.
Wie war das nach diesem Unfall? Wann ist dir klar geworden, dass du das, egal was jetzt ist, egal wie die Zukunft aussieht, dass du das aber auf jeden Fall weitermachen willst?
Ja, so eine Heldengeschichte, wie du sie schilderst, kann ich da leider nicht abliefern. Im Gegenteil, ich war wahrscheinlich der größte Skeptiker. Was sollte ich in einem Schauspielstudium, wo auf dem Lehrplan Fechten, Reiten, Tanzen, Steppen und Akrobatikunterricht verankert ist, wegen dem ich unter anderem ursprünglich mal dieses Studium überhaupt begonnen hatte. So dachte ich, es ist wahrscheinlich das Dümmste und Naivste, dahin zurückzukehren. Hab's aber mal versucht, hatte auch Dozenten, die an mich geglaubt haben und gesagt, wir haben dich nicht nur wegen deinem Körper engagiert, sondern auch wegen deiner reichhaltigen Fantasie und anderem Schnickschnack. Und auch meine Kommilitonen, 9 Stück an der Zahl, haben gesagt, komm zurück, wir machen schon was. Und ich hatte mich in diesem Studium so zum ersten Mal vorher richtig gut angekommen gefühlt, dachte, das mache ich jetzt mal für die nächsten 4 Jahre. So einen langen Zukunftsplan hatte ich vorher nie. Ja, dann hat es sich eher so entwickelt. Hab dann schleichend erkannt, okay, die Essenz des Schauspiels ist eigentlich geblieben. Ich kann nach wie vor Emotionen transportieren, ob über Kamera zu einem Fernsehfilm-Zuschauer oder von der Bühne runter zur Drehbühne und kann nach wie vor Menschen zum Lachen oder Weinen bringen oder noch wichtiger, zum Nachdenken anregen. Und das hat bisher von den ersten Studienproduktionen bis hin zu diesem Film oder jetzt mittlerweile 15 der größeren Theaterproduktionen funktioniert auf immer wieder andere kreative, fantasievolle Weise. Da kommt mir der Beruf zugute, in dem kreativ und mit Fantasie und neugierigen, experimentierfreudigen Köpfen gearbeitet wird. Und ja, damit gab es keinen so klaren Moment, wo ich gesagt habe, so, ich zieh's durch. Das Temperament liegt mir schon so ein bisschen inne, also ist auch ein bisschen Ehrensache früher beim Kunstturnen. Selbst wenn man stürzt vom Gerät, dann kann man den Wettkampf, die Übung eigentlich vergessen, wegen der massiven Punktabzüge. Aber man hat dann 30 Sekunden Zeit, sich aufzurichten, neue Magnesia zu holen, wieder ans Gerät zu turnen und die Übung zu Ende zu turnen. Das ist Ehrensache. Das wurde mir so angezüchtet, seit ich 6 Jahre alt bin. Vielleicht schlummert das nach wie vor in mir.
Wenn du daraufhin zurückblickst, das beendet zu haben, dieses Studium, was dir ja ermöglicht, heute das zu tun, was du tust, wie wichtig war das insgesamt für dich, um für dich selbst den Anschluss ans Leben, ans Weiterleben und auch ans Weitermachen nicht zu verlieren?
Ja, das kann, ich glaube, diese Mentalität kann Fluch und Segen sein. Ich habe ist jetzt ein bisschen ein kleiner Sprung. Als ich angefragt wurde, diese Aktion bei Wetten, das zu machen, habe ich 2 oder sogar 3 Mal abgesagt, habe mich dagegen gesträubt und hatte echt kein gutes Gefühl. Und dann haben mich verschiedene Leute, die ich um Rat gefragt habe, auch Dozenten und weise Leute der Kirchengemeinde und Freunde dazu, dazu geraten. Und dann habe ich irgendwann zugesagt. Und obwohl ich mir irgendwie immer dämlich dabei gefühlt habe und dachte, ich will mich da nicht zum Affen machen, habe ich es dann durchgezogen, weil man halt Sachen zu Ende macht, vor allem wenn man zusagt. Also es kann auch negativ sein, kann Fluch und Segen sein, Dinge durchzuziehen, nur um des Durchziehens willen. In dem Fall bin ich natürlich super happy. Also weil mit rückwirkend denke ich, es war eigentlich das Beste, was ich machen konnte. In welchem Beruf sonst kann ich nur ausgehend von Stimme und Geist arbeiten und weiß nicht, wie lange sich das noch trägt. Ich bin jetzt auch nicht total verkrampft darauf, für immer Schauspieler sein zu müssen. Wenn sich das irgendwann erschöpft hat, dann will ich da Realist bleiben und dann studiere ich reine Mathematik oder mache irgendeinen anderen Blödsinn. Aber im Moment bin ich ganz froh, dass wir, muss ich auch sagen, das durchgekämpft haben. Meine Dozenten, Familie, Freunde und Kommilitonen. Kampf ist in der Tat das richtige Wort, kann man, wie man sich vorstellen mag, war das auch nicht immer so einfach. Gab auch viel Gegenwind und viel Frustration und viel Konfrontation mit Unvermögen, was aber dazu geführt hat, sich dann auf Vermögen zu konzentrieren, beziehungsweise auf das, was geht, was funktioniert und was man noch kann.
Das kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen. Die Abschlussarbeit an der Schauspielschule bei dir, die hieß Das Finden des Schönen in der Reduktion, ist das richtig?
Ja, der offizielle Titel war Betrachtungen über zur Schaustellerei und die Entdeckung der Schönheit in der Reduktion.
Wie lange oder wie hart hast du suchen müssen, um eben das Schöne in der Reduktion zu finden?
Ja, ich würde behaupten, das ist eine aktuell noch nicht abgeschlossene Suche. Bin vielleicht auch froh darüber, wenn sie nie abgeschlossen ist. Da wage ich zu behaupten, unterscheide ich mich hoffentlich auch nicht von vielen augenscheinlich unversehrteren Menschen. Man sollte sich vielleicht immer auf die Suche begeben nach dem Schönen und immer auf der Suche nach Schönem sein, jetzt in meinem Fall und im Rahmen des Schauspielstudiums. Ja, gab es auch keinen Punkt, wo ich sagen will, jetzt habe ich es gefunden, jetzt habe ich den Schlüssel, sondern man hat dann irgendwann gemerkt, okay, ich habe jetzt eine gedanklichere Klarheit finden, vielleicht auch als andere Schauspieler, die Möglichkeit haben, mit ihrem Körper die Sprache zu unterstützen oder mit ihrer Körpersprache dem Text Ausdruck zu verleihen. Das musste bei mir, wie gesagt, in einer gedanklichen Klarheit, in einer Konzentriertheit, in einer Fokussierung auf Sprache und Geist stattfinden. Und ja, auch diese Not, sage ich mal, seinen Körper nicht zu in Gänze bewegen zu können, hat eben auch zu schönen Dingen geführt, wie dass wir angefangen haben zu experimentieren und zu erforschen. Dann gab es eine Idee, nämlich ein Kommilitone von mir fand das spannend, dass ich jetzt noch mein Gesicht zur Verfügung hatte, wollte Klebeband nehmen, sich an die Wand kleben und versuchen mal nur mit seinem Gesicht zu spielen. Dazu kam es nie, wir haben die Idee zu ihrem eigenen Umkehrschluss geführt und das Klebeband benutzt, nicht um seinem Körper die Bewegung zu nehmen, sondern meinem Körper mit Hilfe seines Körpers wieder Bewegung zu verschaffen und haben uns aneinander geklebt. Das hat super erstaunlich funktioniert. Wir sind durch die Hochschulgänge gelatscht. Natürlich sind wir beim ersten Mal haben wir uns auch hingehauen, an die Wand geklatscht, ist aber nichts passiert. Und haben es einem Professor auch gezeigt, ja, wir hatten alle strahlende Augen. Und dann haben wir gemerkt, ach, das ist eigentlich das, was wir im Theater erreichen wollen. Das ist schön, nämlich Leute zum Strahlen zu bringen. Da haben wir natürlich als junge, ehrgeizige Schauspielstudenten versucht, eine künstlerische Umsetzung dafür zu finden. Ich habe dann viel gesucht, viel gelesen über Kleists Marionettentheater und sonstigen Dingen und bin dann auf Hinweis eines Dozenten bei Franz Kafkas Bericht für eine Akademie fündig geworden. Und ja, da sind wir bei einem schönen Teil angelangt. Gerade gestern habe ich davon einen Ausschnitt am Schlossparktheater hier in Berlin-Steglitz spielen dürfen und wir haben viele Gastspiele über dieses Jahr verteilt, noch in ganz Deutschland, auch Einladungen aus Europa und das macht uns beiden riesig Freude. Also ist was Schönes und diese Entdeckung hätte es nicht gegeben, wenn dem nicht eine Reduktion zugrunde gelegen hätte.
Wo soll die Reise hingehen? Gibt es einen Plan für die Zukunft oder war auch eine Konsequenz des Lernens dieser Reduktion, dass Pläne machen vielleicht ganz schön ist, aber nicht viel mit der Realität zu tun hat und dass das Leben in der Gegenwart, im Jetzt und Hier vielleicht sinnvoller und dadurch am Ende auch schöner ist, als Pläne für eine Zukunft zu machen?
Ja, ich finde, das hast du wunderbar ausgedrückt. Die Gegenwart ist, denke ich, die einzige Dimension, in der es sich zu leben lohnt. Man kann in der Zukunft planen, kann schön sein. In der Vergangenheit, ja, in meinem Fall ist die Vergangenheit auch ein Schatz für die Zukunft und kein Museum, in dem ich tote Dinge staple. Aber ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Ich habe Pläne noch für dieses Jahr, verschiedene Theaterprojekte, auch Film- und Fernsehprojekte. Ein Serienprojekt ist gerade ganz akut, spielt auch in Berlin, geht um die 3100 noch was Anrufe, die jeden Tag getätigt werden bei der 110-Nummer. Tatsächlich darf ich einen Polizisten mimen, der diese Anrufe entgegennimmt und Fälle löst. Das heißt, der Stoff ist eigentlich unerschöpflich. Jeden Tag gibt es über 3000 neue Geschichten. Das ist so ein Projekt. Es muss nur noch ein Sender zuschlagen. Wir haben schon aufwendigen Pilot gedreht. Und ja, mal sehen, was daraus wird. Oder das ist jetzt Berlin-spezifisches Projekt. Aber es gibt viele Ideen und Wünsche. Aber wie du gesagt hast, ich mache mal einen Schritt nach dem anderen im metamorphorischen Sinne.
Und jetzt guckt ihr euch diesen Mann bitte als erstes im Kino an. Ab Donnerstag draußen in meinem Kopf. Toller Film, tolles Gespräch. Vielen Dank, Samuel Koch.
Ich danke auch. Schönen Tag.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Frau Wollner. Frau Wollner, wenn Sie vielleicht noch einmal kurz die Güte hätten. Ein paar Neuigkeiten vielleicht. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Film News.
Bösewicht ohne Superheld? Seit einiger Zeit schon dürfen wir sehr gespannt sein, wie sich Tom Hardy als Superheldenbösewicht Venom schlagen wird. Dieser berühmte, schwarzfaserige Fiesling aus Spider-Man 3 mit Tobey Maguire. Der große Unterschied diesmal? Hardy spielt hier keine Spider-Man-Bösewicht-Neuauflage in dessen nächstem Spinnenabenteuer, sondern ist als Fiesling selbst die Hauptfigur. Der erste Trailer, der jetzt draußen ist, lässt dabei erahnen, dass es auch weniger um einen klassischen Popcorn-Superhelden geht, als vielmehr um einen R-Rated-Horror-Antihelden. Tom Hardy, der eher versehentlich mit dem Venom-Virus infiziert wird und dann mit der schrittweisen Verschmelzung mit der dunklen Seite dieses Faserwesens klarkommen muss. Sieht im Trailer schon sehr blockbusterig aus, allerdings haben sie jetzt auch wieder gleich so einen 2,5-Minuten-Teil veröffentlicht, nachdem man den Film fast nicht mehr zu gucken braucht. Vorsicht also. Am 4. Oktober kommt Bösewicht Venom in unsere Kinos. Ob es am Ende vielleicht doch einen Spider-Man-Cameo-Auftritt geben wird, ist bisher reine Spekulation. Netflix geht international weiter shoppen. Als Streamingdienst Netflix seinerzeit ankündigte, auch außerhalb der USA und Großbritanniens mehr und mehr nationale Serien einzukaufen, haben wir alle mit einem gepflegten "Na, erstmal abwarten" reagiert. Allerdings folgen den Worten nun immer mehr Taten. Aus Deutschland kam Dark mit großem, auch internationalem Erfolg an den Start. Dogs of Berlin wird noch dieses Jahr folgen. Aus Spanien kam unter anderem die gefeierte Banküberfall-Thriller-Serie Haus des Geldes und die Dramaserie Die Telefonistinnen. Weiter geht's nun mit zwei vielversprechenden Serien aus Italien. Die Coming-of-Age-Serie Baby über das geheime Partyleben römischer Jugendlicher, oftmals ohne jedes Mitwissen der immer noch vielen strengen, konservativen Eltern in der italienischen Hauptstadt. Außerdem in Produktion ist Luna Nera, eine italienische Serie über Hexenverbrennung, angeblich so nah wie möglich an den historischen Fakten gedreht. Und zu den bereits vier französischen Serien gesellt sich Nummer 5, Mortel, eine Serie über fünf Jugendliche, die durch ihre übernatürlichen Kräfte miteinander verbunden sind. Klingt daher ein bisschen nach Miss Tits oder Chronicle, macht aber trotzdem neugierig. Also, Europa holt auf in Sachen Serie, eine Tatsache, die wir gerne liken. Was denn da los, Sherlock Holmes? Gut, die Erwartungen der Fans verwandeln sich eh mehr und mehr in Resignation, aber was ist da jetzt los? Dr. Watson-Darsteller Martin Freeman hatte kürzlich in einem Interview gesagt, dass ihm die teilweise harschen Reaktionen der Fans auf Staffel 4 die Lust am Weiterdrehen vermiest hätten. Er würde daher zurzeit wohl völlig ausschließen, dass es noch eine fünfte Staffel der BBC-Erfolgsserie Sherlock geben würde. Jetzt meldet sich eben genau dieser zu Wort in Person. Sohn von Benedict Cumberbatch. Und der hat extrem wenig Verständnis für die Klagen seines Partners in Crime. Im Interview mit The Telegraph, dem Online-Portal der großen britischen Zeitung Daily Telegraph, sagte Cumberbatch über Freeman: "Es ist schon ziemlich armselig, wenn das alles ist, was es braucht, um dich so aus der Ruhe zu bringen." Zitat Ende. Eine offene Zickerei zwischen den Schauspielern, die ja auch in der Hobbit miteinander zu tun hatten und eigentlich als gute Buddies bekannt sind. Oder waren. Was heißt das jetzt? Sherlock würde weiter ermitteln. Watson nerven die kritischen Fans. So wird's eher nix mit einer fünften Staffel.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Wieso bin ich hier?
Staatssenator Albert Votto. Seine Frau hat sich vor ein paar Jahren umgebracht. Ihre halbwüchsige Tochter läuft seitdem ständig von zu Hause weg.
Und weiter?
Votto hat heute Morgen angerufen. Sie ist seit dem Wochenende verschwunden. Er zahlt 50.000 in bar.
Allerdings auch nur, wenn dieser Typ, Joe, die Tochter findet und nach Hause bringt. Bitte, was? Liam Neeson? Nein, ausnahmsweise mal nicht. Dann müsste es ja auch schließlich seine Tochter sein. Ihr müsst auch schon richtig zuhören, ne? Also, Joe wird nicht gespielt von Liam Neeson, sondern von Joaquin Phoenix, der für diese Rolle letztes Jahr den Darstellerpreis in Cannes gewonnen hat. Joe ist Ex-Militär- und Ex-FBI-Agent, mittlerweile aber nicht mehr. Dafür gibt's auch Gründe. Stattdessen lebt er zurückgezogen mit seiner Mutter in New York. Die beiden scheinen irgendwie so eine sehr gut funktionierende WG am Laufen zu haben. Und dann ist da aber halt noch Joes eher nicht ganz so öffentlicher Job als Experte für Geiselbefreiungen, vor allem bei gekidnappten Kindern, wenn aus irgendeinem Grund die Polizei nicht eingeschaltet werden kann oder darf. Macht er schon seit Jahren, so auch jetzt bei der angesprochenen Senatorentochter, und ich sag mal, ne, 50.000 Dollar haben oder nicht, sieht nach einem easy Job aus, zumindest scheinen in diesem geheimen Bordell, in dem die Tochter gefangen gehalten wird, wirklich einige Lappen zu arbeiten.
Security, Leute, wie viele gibt's? Los, weiter.
Zwei.
Zwei?
Zwei.
Wo?
Was?
Wo sind sie postiert?
Einer von ihnen ist vor der Tür, der andere in der obersten Etage.
Wo ist der Spielplatz?
Spielplatz?
Da, wo die minderjährigen Mädchen sind.
Zweite Etage. Die Türken sind krank geworden.
Schon okay. Wie lautet der Code der Vordertür?
Schwören Sie, dass Sie mich nicht töten.
Wie lautet der verfickte Code?
4392.
Bravo, Junge.
Joe geht rein, wie eigentlich immer, bewaffnet mit seiner Lieblingsausrüstung, einem Hammer. Aber jetzt keiner so zum kleine Bildchen an der Wand aufhängen, sondern eher einer für ganze Wände. So, Tochter befreit, Film fertig. Im Gegenteil, habt ihr aber selber schon geahnt, es ist tatsächlich nur der Auftakt zu einer wirklich bitteren Politverschwörung, mit der Joe nie im Leben was zu tun haben wollte, hat er jetzt aber, und damit kriegt auch Joes Hammer ordentlich zu tun. Was Regisseurin Lynn Ramsey hier auf die Leinwand zaubert, ist genau das, was Liam Neeson sich ruhig mal angucken sollte. So kann man einen Entführungsthriller nämlich auch machen. Darstellerpreis in Cannes an einen wieder mal irreguten Joaquin Phoenix und an Regisseurin Ramsey für das sehr schlaue, sehr hintergründige und twistige Drehbuch. Beide Preise sehr zurecht. In Sachen bildsprachlicher Brutalität ist das manchmal grenzwertig, was ihr da seht ab Donnerstag. Das solltet ihr durchaus wissen, aber es ist dabei nie exhibitionistisch, sondern wirklich immer noch filmdienlich. Eine Schippe weniger hätte sicherlich gereicht, aber man rafft schon, warum Ramsey diese krasse Bildsprache gewählt hat. Wer Taken mal in richtig gut sehen will, geht da ab Donnerstag rein. Ich gehe jetzt raus, das war's mit einer Stunde Film für heute. Tom Westerholt mein Name, danke euch fürs dabei gewesen sein. Das machen wir nächsten Dienstag einfach wieder, das war schön. Rinjehauen zusammen, eine schöne Woche wünsche ich und tschüss.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.